ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Hat die Berliner CDU die Vergabe von Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus unrechtmäßig beeinflusst, eventuell sogar Parteifreunde begünstigt? Fragen, mit denen sich mittlerweile ein Untersuchungsausschuss beschäftigt. Jetzt gibt es personelle Konsequenzen. Der zuständige Staatssekretär muss gehen. Berlins Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson hat Oliver Friederici entlassen. Mehr dazu von RBB-Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann.
Kurz und knapp reagiert Senatssprecherin Christine Richter in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung auf Fragen zu der Personalie. Alexander Strassmeier soll auf Oliver Friederici als Staatssekretär für gesellschaftlichen Zusammenhalt folgen. Der Senat habe dem zugestimmt, sagt die Senatssprecherin.
Es ist eine Entscheidung der Senatorin für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson äußert sich dazu schriftlich. Anlass für die jetzige Personalentscheidung ist demnach ein Bericht des Landesrechnungshofs, der am Freitag vorgestellt werden soll. Er beschäftigt sich mit der Vergabe von Geldern für Projekte gegen Antisemitismus. Es gehe darum, Fördermittel im Ressort gesellschaftlicher Zusammenhalt rechtssicher zu gewähren, möglichst noch für dieses Jahr, so die Senatorin. Das traue sie Strassmeier in besonderer Weise zu. SPD-Kulturexpertin Melanie Kühnemann-Grunow äußert ebenfalls die Hoffnung,
dass jetzt da jemand kommt, der in der Lage ist, rechtlich tragfähige Bewilligungsstrukturen von Fördermitteln durchzusetzen. Und das wäre gut.
Die SPD-Abgeordnete kritisiert, dass Mittel aus einem 10-Millionen-Euro-Topf für den Kampf gegen Antisemitismus in diesem Jahr bisher teils nicht ausgegeben worden seien. Rückenwind erhält Kultursenatorin Wedel-Wilson vom Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Gideon Joffe. Er erwartet, dass der neue Staatssekretär eine große Bereicherung für Berlin sein werde. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus sieht den Staatssekretäraustausch allerdings kritisch. Sie wirft Wedel-Wilson und ihrem Vorgänger Cialo vor, Fördermittel nach unklaren Kriterien, teilweise rechtswidrig und auf Druck aus der CDU-Fraktion vergeben zu haben. Die Senatorin hat das stets zurückgewiesen. Momentan beleuchtet ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses das Vorgehen. Grünen-Fraktionschef Werner Graf sieht die Entlassung von Staatssekretär Friederici als ein Ablenkungsmanöver.
Weil wir im Augenblick sehen, dass der Einzige, der sich in der Leitung der Kulturverwaltung an Recht und Gesetz gehalten hat, jetzt gekündigt wird und rausgeschmissen wird.
Auch die Linke argumentiert, die Entlassung Friederizis solle offenbar von der Verantwortung der Senatorin sowie der politischen Verantwortung der CDU-Fraktion ablenken. Dem RBB sagte Oliver Friederici, er habe sich immer an Recht und Gesetz gehalten. Oberste Priorität sei für ihn, mit Steuergeldern maßvoll und rechtssicher umzugehen. Im Untersuchungsausschuss, der sich weiter mit der Fördergeldvergabe befasst, wird Friederici Ende Mai als Zeuge aussagen. Das wird mit Spannung erwartet.
Der Berliner Senat entlässt Staatssekretär Oliver Friederici in der Fördermittelaffäre, Kirsten Buchmann informierte. Geschubst, beschimpft, geschlagen oder aber angespuckt. Nachdem die Zahl solcher Vorfälle 2024 zurückgegangen war, gab es im vergangenen Jahr dagegen wieder mehr Übergriffe aus rassistischen und rechtsextremen Motiven. Das hat die Opferberatungsstelle Reach Out auf ihrer Jahrespressekonferenz bekannt gegeben. Mehr dazu von RBB-Reporterin Annette Miersch.
358 rassistische und rechte Angriffe wurden erfasst. Die Zahl betroffener Menschen stieg auf 545. Für diese Zahlen werten Reach-Out-Mitarbeiterinnen Zeitungen, Polizeimeldungen und Beratungsgespräche aus. Über die Hälfte der Taten sei nach wie vor rassistisch motiviert, erklärt Projektleiterin Johanna Mohnfeld.
Dass antischwarze und antimuslimische Angriffe erneut angestiegen sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr, ebenso wie die Angriffe auf Romnia und Sintesse, von denen wir wissen. Wir haben einen starken Anstieg von rechten Angriffen auf sogenannte politische Gegner.
Ebenso auf Personen, die als queer wahrgenommen würden. Außerdem habe rassistische und rechte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche deutlich zugenommen. Reach Out hat von 25 betroffenen Kindern und 43 betroffenen Jugendlichen erfahren. Damit habe sich die Zahl der Angriffe auf Jugendliche 2025 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.
Und für sie natürlich die Folgen auch nochmal erheblich gravierend sind, weil sie mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Vermeidungsverhalten zu tun haben, was wiederum schwierig für Schule und für Ausbildung ist, wenn junge Menschen auf Ausbildungs- oder Schulwegen angegriffen worden sind und dann die Schulwege und Ausbildungswege meiden.
Bei den Angriffen insgesamt handelt es sich laut der von Land und Bund finanzierten Fachberatungsstelle zumeist um Körperverletzung, gefolgt von gefährlicher Körperverletzung und massiver Bedrohung. ReachOut hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 1042 Beratungsgespräche in Berlin geführt. Hilfe finden hier nicht nur Opfer, sondern auch Angehörige, Freunde und Zeugen.
Mehr rassistische und rechte Übergriffe in Berlin, das sagt die Opferberatungsstelle ReachOut, Annette Miersch berichtete. Das wird teuer. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen viele Beamte auch eine Nachzahlung bei der Besoldung bekommen. Das gilt auch für Brandenburg. 300 bis 600 Millionen Euro mehr bedeutet das etwa pro Jahr für den Haushalt. So schätzt man das im Finanzministerium. Über das Urteil und die Folgen Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Die gute Nachricht für den Brandenburger Finanzminister: Er steht nicht alleine da. Alle 16 Bundesländer müssen ihre Beamtenbesoldung anpassen. Aber die schlechte: Auch für den Brandenburger Landeshaushalt bedeutet das Extrakosten von geschätzt 300 bis 600 Millionen Euro pro Jahr.
Wir werden jetzt mit dem Beamtenbund, mit den verschiedenen Verbänden, mit den Gewerkschaften in die Diskussion treten und zu schauen, in welchen Schritten wir diese Anpassung vornehmen. Wichtig ist uns zu sagen, es sind zwei Perspektiven. Zum einen haben in den letzten 20 Jahren sehr wahrscheinlich viele Beamtinnen und Beamten nicht ausreichend Lohn bekommen und dementsprechend müssen wir hier auch dem Gerichtsurteil nachkommen. Auf der anderen Seite hat das auch ein großes Potenzial der Verhetzung und wir müssen genau schauen, wenn es Beamte gibt, die größere prozentuale Sprünge machen bei den Lohnentwicklungen, dass wir das auch gut begründen, dass wir es gut darstellen und da sind wir gemeinsam gefragt, das auch in die Gesellschaft auch zu kommunizieren.
Sagt Brandenburgs SPD-Finanzminister Daniel Keller. Kommunikation ist das Stichwort, denn auch ihm ist klar, dass mehr Geld für Beamte bei der angespannten Wirtschaftslage teils schwer zu vermitteln ist, auch wenn das Ganze auf ein Urteil des höchsten Gerichts zurückzuführen ist. 700 Stellen will die rot-schwarze Koalition im öffentlichen Dienst ohnehin streichen. Mit Blick auf das Urteil und die Kosten fordert die AfD nun umgehend noch weniger Landesbedienstete.
Das, was die Koalition hier macht, reicht nicht aus. Da muss viel konsequenter Personal abgebaut werden. Und da muss man sich die 90er Jahre zum Vorbild nehmen. Da meiner Ansicht nach muss es da solche Regelungen geben wie Alters-, Teilzeit-, Prämien, begünstigtes Ausscheiden und dergleichen. All das, wovon bisher noch nicht die Rede ist.
So AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. Das sehen die Gewerkschaften naturgemäß anders. Lehrerinnen, Polizisten, Finanzbeamte, sie alle würden dringend gebraucht, sagt DGB-Bezirkschefin Katja Kager. Und sie alle müssten auch gut bezahlt werden.
Seit über 10 Jahren ist das zu niedrig. Und wir haben jetzt viele Regierungen erlebt, die alle gesagt haben, oh, wir warten erst mal ab. Nun haben wir dieses Verfassungsgerichtsurteil. Und aus unserer Sicht ist vollkommen klar, dass natürlich unsere Beamte, und es geht hier um die Lehrer, es geht um die Polizisten, es geht um die Feuerwehrleute, unsere Finanzbeamten, dass die natürlich anständig bezahlt werden müssen. Aber wir Gewerkschaften vom DGB sind natürlich auch verantwortungsvoll genug, mit der Regierung jetzt darüber zu verhandeln, wie kann denn das gehen?
Denn zusätzlich zu regulären Lohnsteigerungen wird das Land die Nachzahlungen nicht stemmen können. Auch die Auflösung des Pensionsfonds für Beamte steht im Raum. Und besonders schwer wiegt, dass Brandenburg in den letzten Jahrzehnten vor allem die Sätze in den unteren Besoldungsgruppen angehoben hat und nun besonders bei den oberen nachsteuern muss.
Das kann durchaus dazu führen, dass im Einzelfall auch eine Besoldungsstufe in Brandenburg oder in Sachsen höher ausfällt als vielleicht in Baden-Württemberg.
Große Herausforderungen liegen vor dem Finanzminister, denn ein Verfassungsgerichtsurteil ist umzusetzen, egal wie leer die Kassen schon sind.
Über ein teures Urteil, das den Brandenburger Haushalt betrifft, berichtete Landespolitikreporterin Amelie Ernst. In Warenbrück im Elbe-Elster-Kreis, da ist die Elsterbrücke gesperrt und das wiederum sorgt für viel Kritik. Anwohner sind genervt, müssen lange Umwege in Kauf nehmen, Firmen sorgen sich schon um ihre Existenz. Doch die Brücke ist marode und eine Sanierung, die scheint unausweichlich. RBB-Reporterin Jasmin Schomber.
Die Sperrung der Brücke, für den Landesbetrieb Straßenwesen aber unausweichlich. Der verbaute Spannbeton ist ein echtes Risiko, erklärt Experte Felix Kaplan.
Für uns ein Problem, weil die gesamte Last der Brücke über diese Drähte getragen wird. Wir haben aus dem Grund zum einen den Verkehr hier drauf letztes Jahr bereits begrenzt, nämlich auf 16 Tonnen tatsächliches Gewicht. Und wir haben zusätzliche Überwachung in Form von Dauermessanlagen installiert. Anhand dieser Messanlagen wissen wir, dass wir hier erhebliche Schäden bekommen haben. Und Deswegen mussten wir die Brücke sperren.
Die Brücke selbst ähnelt derweil einer OP am offenen Herzen. Der Belag ist stellenweise abgetragen und der Blick auf die Spanndrähte freigelegt. Jetzt wird deutlich:
Man kann dort sehen, wie viele Anrisse ich verteilt über die Länge habe. Wenn man sich jetzt vorstellt, man würde zum Bungee-Jumping gehen und alle 10 mm hätte jemand mit der Schere reingeschnitten, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, ist die Frage, ob man dann wirklich noch springen möchte.
Ein Brückeneinsturz will hier keiner riskieren. Betreten und befahren also streng verboten.
Stand heute ist es so, wir kennen den Schädigungsgrad nicht. Den haben wir zu klären, das machen wir. Wir wissen aber nicht, wo wir stehen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht extrem gefährlich, was die Leute dort an der Stelle tun.
Erste Ergebnisse sollen Ende Mai vorliegen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Bendrik Moos und Silja Sodke. Ganze 6 Millionen Mal wird das Handyspiel Candy Crush in jedem Monat in Deutschland heruntergeladen. Imke aus Berlin-Schöneberg spielt es seit 12 Jahren. Tausende Euro hat die 55-Jährige in den letzten Jahren in Booster, Goldbarren und Upgrades investiert für ein Spiel, das niemals abgeschlossen werden kann. 19.000 Level hat Imke bereits hinter sich gelassen, Jahre ihres Lebens damit verbracht, kleine bunte Symbole hin und her zu schieben.
Es ist wirklich so ein Allround-Mittel, um mich mit irgendwelchen Sachen nicht beschäftigen zu müssen oder eben einfach auch eine Leere zu füllen, eine Einsamkeit. Eigentlich so ein bisschen wie abschalten. Jetzt haben die neuerdings auch so eine Meditationsmusik im Hintergrund. Man ist dann einfach nicht da.
Die Abhängigkeit kam schleichend, sagt Imke. Heute bestimmt Candy Crush ihren ganzen Tagesablauf. Anrufe, Nachrichten von Freunden, nichts spielt eine Rolle, wenn Imke in ihrem Spiel verschwindet. Was andere als Zeitvertreib in der Bahn oder an der Bushaltestelle benutzen, ist in ihrem Leben zu einem Fixpunkt geworden, einer Sucht, die sogar intime Bindungen in Frage stellt.
Als ich in einer Beziehung war, die nicht so gut gelaufen ist, und ich dann mit meinem Partner zusammengesessen habe und aber lieber Candy Crush gespielt habe. Und wenn der dann irgendwas von mir wollte, nicht in der Lage war zu antworten, weil ich gerade so konzentriert war darauf, dieses Level jetzt zu schaffen oder halt meine 20 Minuten, die ich jetzt irgendeinen Booster verwenden kann. Und dann habe ich zickig reagiert und habe gedacht, das ist doch nicht normal.
Die sogenannten Dark Patterns, die manipulativen psychologischen Muster, die in die Spiele eingearbeitet sind, sollen verführen zum Kaufen und zum Weiterspielen. Florian Buschmann, einst selbst schwer abhängig von Spielen, hat sich mit einem Psychologiestudium und seiner Initiative Offline-Helden zu einer Stütze für Suchtgefährdete entwickelt. Er weiß, die Apps spielen mit unserem Selbstbewusstsein und unserer Suche nach Anerkennung.
Das sind alles Mechanismen, die uns ansprechen und sagen, hey, okay, das ist so wichtig, das muss ich tun. Und unser Gehirn kann die Relevanz nicht von der realen Relevanz unterscheiden, weil ich bin ja dann gut, ich bin ja wertvoll. Und dann, wenn es ein Spiel schafft, auf unsere Identitätsebene anzuknüpfen, wenn ich sage, ich bin wertvoll, weil ich XYZ erreicht habe, dann hat das Spiel alles geschafft.
Und wann genau sind Nutzer besonders anfällig für diese Mechanismen?
Besonders dann, wenn ich als Mensch nicht wirklich mit beiden Beinen fest im Leben stehe. Wenn ich irgendwas habe, wo es mir nicht so gut geht, wo ich ein bisschen Stress habe, wo beispielsweise ein Traumata passiert ist, dann kommt das Spiel und zeigt uns, hey, du bist gut, du kannst das alles schaffen. Und durch diese unmittelbare, sofortige Rückmeldung funktioniert das einwandfrei.
Auch die Berlinerin Imke hat in ihrer Kindheit Traumata erlebt. Von schwerer Vernachlässigung über psychische Gewalt bis zu einer Suizidandrohung der eigenen Mutter. Erinnerungen, die sie auch heute noch heimsuchen und gegen die die zuckerbunte Welt von Candy Crush wie ein Schutzwall wirken kann.
Ich hatte neulich die Erkenntnis, dass so eine Sucht, dass das eigentlich immer erstmal das Bedürfnis nach Flucht ist und man oder ich will dann diese Gefühle nicht aushalten müssen, diese Gedanken nicht aushalten müssen und versetze mich dann in einen anderen Rahmen, weil mir der Rahmen, den ich gerade habe, nicht passt oder weil ich den nicht aushalten will.
Nun hat Imke einen großen Schritt getan. Sie hat sich ohne ihr Handy in eine Klinik begeben, um dort für 8 Wochen mit Psychologen an den Traumata ihrer Kindheit zu arbeiten.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.